Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute habe ich Professor Uwe Nixdorf in der Leitung. Er ist Spezialist für Check-up und Präventionsmedizin, Inhaber und Geschäftsführer des European Prevention Centers mit Standorten unter anderem in Düsseldorf. Hallo Professor Nixdorf.
Ja, schönen guten Tag, Herr Gerloff.
Professor Nixdorf, Sie liegen ja voll im Trend, könnte man sagen. Immer mal wieder hört man auf Kongressen Beiträge in Richtung mehr Prävention, weniger Heilung. Mhm. Das ist ein richtiger Trend. Woher kommt dieser Trend? Hat das etwas mit der Krankheitslage zu tun, vielleicht in der alternden Gesellschaft? Oder ist das eher etwas, was, ja, man spricht ja manchmal von arztinduzierter Nachfragekurve. Das heißt, dass immer mehr von Ärzten angeboten wird und dann wird es auch irgendwann von Patienten nachgefragt. Was steckt dahinter?
Ja, ist natürlich die wichtigste Frage, wenn man sich mit dem Thema Präventionsmedizin beschäftigen will. Es sind ja mehrere Gründe dafür verantwortlich. Der wichtigste ist sicherlich, was ich mal so als eine Art Bestandsaufnahme vielleicht bezeichnen möchte, die Situation der Krankheitslast, die wir heute haben. Ich will da gleich ein paar Worte zu sagen, aber gleich vorab nochmal das Zweite, was ich auch sehe, als auch ein Experte in der Präventionsmedizin, der alltäglich auch klinisch hier präventivmedizinisch arbeitet, sind natürlich auch die gigantischen Möglichkeiten, die wir heute in diesem neuen, immer noch sehr neuen Feld der Medizin des Gesunden ja haben. Doch zunächst zum Ersten.
Fangen wir mit der Krankheitslast an.
Und darf dazu kurz mal porträtieren, was auch viel zu wenig, muss ich sagen, zur Kenntnis genommen wird, auch von der Gesundheitspolitik viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird, ist ja im Grunde eine Entwicklung hin zu chronischen Erkrankungen. Das ist gleichzeitig ein bisschen zusammenhängt damit, dass wir schon höhere Lebenserwartungen haben. Sie müssen sich vorstellen, zu Zeiten des Reichskanzlers Bismarck, 150 Jahre zurückliegend, hatten wir ungefähr die Hälfte der Lebenserwartung von heute. Die Menschen wurden damals um die 45 Jahre, das ist ja noch nicht lange her. Also wenn ich an meinen Großvater denke, hat er noch die bismarckschen Zeiten miterlebt, ja, mit dem ich ja wiederum auch korrespondiert hatte dann als Enkel. Ja. Mhm. Also so lange ist das gar nicht her. Und heute leben wir doppelt so lange. Wir haben Erwartungen von über 80 Jahren bis 90 Jahren. Die steigt auch weiter. Wenn heute Kinder geboren werden, haben die im Grunde eigentlich eine Erwartung fast 100 Jahren. Und in der Anti-Aging-Medizin, in der ich mich auch engagiere, sagen wir eigentlich, dass das normale Alter jetzt mal unbeeindruckt durch äußere Einflüsse und mit der Voraussetzung eines gesunden Lebensstils 120 Jahre eigentlich sein würde. Und wir haben auch Menschen tatsächlich, die dieses Alter auch erreicht haben. Problem ist jetzt folgendes, die Mortalität geht also zurück, freuen wir uns drüber, aber das etwas Paradoxe daran ist, dass die Morbidität zunimmt. Ja, das ist das, was ich eben etwas kritisch sagte, was viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Früher sind die Menschen an sogenannten communicable diseases, also Infektionskrankheiten verstorben. Und das war's dann. Und heute haben wir halt eben das große Gebiet, weil das überlebt wird. Wir haben nicht mehr diese Pest, die so ganze Landstriche dahin geraffen ließ. Die Corona-Pandemie hat uns ein bisschen irritiert, hat aber nicht mehr die Ausmaße gehabt wie diese früheren schweren Infektionskrankheiten. Ja. Da ist es so, dass wir dadurch in die Gelegenheit kommen von chronischen Erkrankungen, die vorher gar nicht, wie gesagt, erlebt wurden. Ich will da aus meinem Fachgebiet der Kardiologie, im engeren Sinne der Präventivkardiologie, halt mal die Atherosklerose erwähnen. Ja, das ist also auch ein typische altersbedingte Veränderung. Das heißt, die Gefäße verkalken, verdicken etwa, durchaus bedrohlich, weil da kann dann auch im nächsten Augenblick dann so eine Arterie mal zugehen, hat man einen Herzinfarkt, ähnliches im Gehirn mit Schlaganfall. Und diese Morbidisierung, die ist eigentlich neu, ja, also die Morbidität nimmt zu. Und das ist auch in diesem demografischen Wandel auch ein Kostenfaktor im Gesundheitswesen. Deswegen hangeln wir uns ja auch etwas verzweifelt von Gesundheitsreform zu Gesundheitsreform, ein bisschen von meiner Perspektive kritisch angemerkt, weil man eben nicht medizinisch sich diese Probleme, die ich eben benannt habe, mal klar vor Augen führt.
Das heißt, man muss da früher ansetzen, um dann vielleicht später erst die Krankheitslast zu bekommen.
Ja, man kann halt eben, und da kommen wir jetzt auch schon zu dem zweiten Punkt, den ich angedeutet habe, den ich auch kurz mit ein paar Worten darstellen will. Wir können diese Dinge ja erkennen. Sie werden aufgrund von fehlender Vorsorgemedizin nicht erkannt. Man wartet ab, bis die ersten Brustbeschwerden entstehen. Oft ist auch dann das auch manchmal dann gleich der Tod. Ich sage manchmal etwas provokativ, um die Menschen ein bisschen wach zu rütteln und das Thema wirklich richtig einzuführen. Das erste Symptom ist oft der Tod. Ja, das kann ich gerade mal in der Kardiologie voll belegen, denn ich meine, der Herzinfarkt kommt eben oftmals wie aus heiterem Himmel und wird auch bis heute trotz der Errungenschaften der modernen Kardiologie, wenn denn die Patienten das Krankenhaus auch erreichen, und das tun die meisten eben nicht, wird das 50% nicht überlebt. Und jetzt ist es so, dass wir im Grunde eigentlich die Dinge mal durchaus erkennen könnten. Ja, ich meine, in meinem Zentrum wird das auch gemacht, ja, eben mit einer Risikostratifizierung, also mit einer Erkennung von Risikofaktoren, die die Krankheit machen. Das ist also auch noch immer noch relativ neu eigentlich, dass wir heute sehr gut wissen, gilt auch für die Onkologie und andere Fachgebiete, aber besonders für die Kardiologie, ja, dass wir wissen, es gibt Risikofaktoren, die machen, die induzieren kausal Krankheit. Und diese Risikofaktoren, das ist ja nur logisch, da braucht man auch als Laie nur mal ein bisschen sich das klar zu machen, wenn ich diese Risikofaktoren erkenne und identifiziere, also ein Bluthochdruck meinetwegen oder eine Blutfettstoffwechselstörung oder eine Zuckererkrankung. Ja, das sind also alles Risikofaktoren, die im Grunde diese Atherosklerose machen. Dann kann ich natürlich auch dagegen regulieren. Ja, und das wird halt viel zu wenig gemacht, weil man auch, wie gesagt, da immer noch in dem alten Stand der Dinge ist und eigentlich erst dann zum Arzt geht, wenn irgendwo der Schuh schon drückt. Und das ist dann oft, wie ich eben sehr drastisch dargestellt habe, auch oft dann schon zu spät.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Also die Möglichkeiten sind groß. Und die Krankheitslast ist hoch. Nun will ich das Ganze mal von der anderen Seite betrachten. Mhm. Wir hatten vor kurzem eine wirklich sehr kontroverse Debatte im Blatt über das Hepatitis B und C Screening in Praxen. Das ist jetzt nicht kardiologisch, aber mich hat damals, oder was heißt damals, das ist erst ein paar Wochen her, mich hat da das Zitat eines langjährigen Leiters der britischen Screening-Behörde, jedes Screening schadet, manche nützen auch, sehr beeindruckt. Mhm. Was sagen Sie nun als Vertreter einer Check-up-Medizin dazu? Sie sagen ja, also man muss schon genau hingucken, um zu sehen, ist da vielleicht ein Risiko? Oder richtet man damit dadurch Schaden an, dass man vielleicht dann eine Überdiagnostik macht? Was sagen Sie als Vertreter der Check-up-Medizin zu dieser Sache?
Ja, das kann man im Grunde differenziert schon auch interpretieren und auch differenziert handhaben. Und zwar sind zweierlei Dinge hier zu dem Problem. Einmal hat es zu tun mit der Inzidenz der Erkrankung, das heißt also in Deutsch der Auftretungswahrscheinlichkeit der Erkrankung. Das ist ein großer Unterschied, ob eine Krankheit unter 1 Million einmal vorkommt oder ob 900.000 von 1 Million das haben könnten. Ja, das ist also das Erste. Also wir reden ja auch dann von der Number Needed to Screen. Ja, wie viel muss ich denn mal untersuchen, damit ich irgendwie eine gewisse Anzahl an Menschen auch identifizieren kann, die eine Erkrankung haben. Das ist eine. Das andere ist dann der Aspekt der Technologie, also der diagnostischen Technologie. Nicht? Also wie die Güte dieser Technologie, ja. Wie gut ist sie, ja? Und da müssen Sie bedenken, wir sind ja nun auch nicht die Götter in Weiß als Ärzte. Es ist so, dass alle Techniken, angefangen von der einfachen Auskultation bis zur Mehrschicht-Computertomographie, alle Methoden, die Bank durch, sind nicht 100% sensitiv und spezifisch, wie wir sagen. Also das auch nochmal kurz erklärt. Sensitivität ist also der Begriff der diagnostischen Genauigkeit, wie weit ich eine Erkrankung erkennen kann, ja, wie viele Fälle kann ich dadurch erkennen. Und die Spezifität, um das kurz zu erklären, ist das andere, das ist also, wie weit dann das auch zutrifft. Also wie stimmt es dann auch dann? Nicht, dass ich also Dinge falsch positiv dann auch einschätze. Ja. Das sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Und das muss man halt, wenn man sich mit einer Methode beschäftigt, vorher wissen, wie das sich verhält. Beides, die Inzidenz der Erkrankung und die diagnostische Güte der Methode, die ich anwende, um das auch zu rechtfertigen. Und ein dritter Punkt noch dazu ist noch die Erkenntnis der Krankheit. Wir nennen das Pathophysiologie, also Krankheitslehre. Das ist auch wichtig. Also wenn ich zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel aus meinem Fachgebiet erwähnen, das Belastungs-EKG. Kennen viele Menschen, viele Patienten haben das auch schon gemacht beim Hausarzt, ja. Wird man auf dein Fahrrad gesetzt, wird ein EKG aufgezeichnet. Warum macht man das? Weil man aus dem Stromkurvenverlauf des EKGs erkennen will, ob Durchblutungsstörungen im Herzen sind. Nun ist das Problem, da will ich ganz kurz mal eine Minute investieren, das ist ganz wichtig, damit man das auch erkennt, ist es so, dass ja dazu, dass so ein EKG positiv wird, dass also Veränderungen auftreten können, es notwendig ist, dass eine Herzkranzarterie höhergradig eingeengt ist. Ja, also eine, wir nennen das Stenose, also eine Einengung, ja, durch die Atherosklerose. Ja. Und jetzt haben wir erkannt in den letzten Jahren, das ist sehr gut belegt, was ich jetzt sage, das ist das Evidence-Based, ne? Und dass das gar nicht mal das Problem ist. Also das heißt, wir haben, und deswegen kommt der Herzinfarkt auch oft wie aus heiterem Himmel, es sind oft flachere Veränderungen dieser Herzkranzarterienwände, ja, gar nicht mal so Einengungen, da fließt also genug Blut durch, auch in einem Belastungs-EKG fließt auch genug Blut durch, das EKG bleibt also dann unauffällig, ja, und dennoch hat derjenige Verkalkung, die wir heute mit moderneren Methoden, wie etwa der Computertomographie auch erkennen können, sind trotzdem Veränderungen dort. Und das ist das Erfängliche, weil diese flachen Plaques, ja, die meiner üblichen Diagnostik entgehen, trotzdem tückisch sind. Denn die können tatsächlich, wir nennen das vulnerabel, also das heißt, sie können verletzlich sein, können entzündlich sein. Auch da hat man viel Erkenntnisse gewonnen. Wir wissen heute, dass es auch ein Entzündungsvorgang ist, die Atherosklerose. Mhm. Und dann schwelen die vor sich hin. Da hat man ein bisschen Stress oder mal ein bisschen Bluthochdruck durch Aufregung oder wie auch immer. Also äußere Einflüsse, Nikotinabuse ist auch ein Beispiel. Ja, das sind alles Noxen und Einflüsse, die ungünstig nochmal oben drauf sind, sozusagen den E-Punkt darstellen können. Und dann rupturiert, das heißt in Deutsch, platzt diese Plaque innerlich auf und dann entsteht an der Stelle ein Gerinnsel und die Arterie verschließt sich und man hat akuten Herzinfarkt. Das heißt also, wenn man das nicht überlegt durchführt, so einen Check-up, nicht, und macht also jetzt solche unüberlegten Tests, ja, ein Belaster ging und meint, damit hätte man jetzt eine ausreichende Ausschlussdiagnostik gemacht, ja, das kann halt dann da trotzdem dazu kommen, dass der aus ihrer Praxis rausgeht mit dem unauffälligen Belaster-AG und auf der Straße zusammenfällt und hat einen akuten Herzinfarkt, und das hatte ich eben schon mal erwähnt, bis zu 50% auch fatal sein kann. Also das heißt, man muss die Methode schon sehr, sehr gut überlegen. Also wahllos irgendwelche Methoden einfach durchzuführen, ist unverantwortlich. Ich muss sagen, wir haben auch in der Präventivmedizin eine hohe Verantwortung, mindestens, wenn nicht sogar höher, muss ich sagen, als in der kurativen Medizin, denn sie haben ja Menschen, die eigentlich vermeintlich gesund sind, und da müssen sie die ethische Schwelle noch mal umso höher anlegen. Sie können ja nicht auf einen gesunden Menschen mit invasiven und hochkomplexen Untersuchungsapparaten zugehen. Sie müssen sich da noch mal umso mehr Gedanken machen, warum man welche Methode verwendet.
Dann kommen wir ein bisschen zu der Finanzierung der ganzen Angelegenheit. Mhm. Vorsorgemedizin ist ja auch im Kassenbereich relativ gut bezahlt, weil extra budgetär vergütet. Sie sind nun als Privatarzt ambulant tätig. Mhm. Deckt denn die Privatmedizin Bereiche ab, wo in der Kassenmedizin echte Lücken sind? Wo sehen Sie da den größten Medical Need? Also diese Geschichte mit der Computertomographie wäre, glaube ich, auch eine Privatleistung, oder?
Ja, das ist so. Also das ist im Grunde ein bisschen grotesk. Also die gesetzlichen Krankenkassen sind eher bereit, eine invasive Herzkatheteruntersuchung durchzuführen, wenn denn indiziert, als eine viel modernere und auch für den Patienten viel angenehmere Computertomographie. Ja. Ja, die Frage muss ich also mit einem klaren Nein beantworten. Die Möglichkeiten, die wir in der Kassenmedizin haben, sind unzureichend. Es gibt natürlich Vorsorgeuntersuchungen, die man auch, das ist in der Regel, wird das im gemeinsamen Bundesausschuss ja auch dann diskutiert und konsentiert, die es schon gibt. Also ganz grottenschlecht sind wir auch wieder nicht, auch im Vergleich zum Ausland. Also diese Ü-Untersuchung, Ü35 etwa, nicht? Wäre so eine Untersuchung, Vorsorgeuntersuchung, die von der gesetzlichen Krankenkasse durchaus bezahlt wird. Und dann ganz besonders in Deutschland nicht schlecht aufgestellt sind diese Kinder- und Jugendlichenuntersuchungen, diese U-Untersuchungen, U1, U2, nicht? Das ist also gut. Mammographie auch zu nennen als eine recht gute Vorsorgeuntersuchung, die ja auch bezahlt wird, ja. Und ganz besonders hat man sich erstaunlich auch hinausgelehnt und hat das auch mit hineingenommen, sind Koloskopien, also Dickdarmspiegelung. Also kurzum, wir haben schon, so ein paar Sachen haben wir schon im Angebot im gesetzlichen Bereich. Aber wenn Sie jetzt meinen Worten am Anfang gelauscht haben, so beruhen gerade in dem internistisch-kardiologischen Bereich auch Krebsvorsorge, ja, die Dinge doch so ein bisschen auf dem herkömmlichen medizinischen Denken. Ja. Und ich habe da eben so ein bisschen ausgeführt, das ist eben nicht die Koronarstenose, die ich da irgendwie, und es gehört auch schon gar nicht dazu, diese Belastungs-EKG-Untersuchung gehört schon auch nicht zu dieser Ü35-Untersuchung dazu. Ich mache natürlich noch viel, viel bessere Untersuchungen, denn in den offiziellen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie ist auch das Belastungs-EKG ziemlich weit wieder runtergefallen, ist nämlich gar nicht so aussagekräftig, sicherlich auch wegen den Dingen, die ich eben erwähnt habe, bedingt. Also man macht heute lieber an der Ischämie eine bildgebende Ischämie-Diagnostik. Da gibt es Stress-Echo, also mit Ultraschall, da gibt es mit MRT-Untersuchungen oder Zintigraphie. Damit kann man das eigentlich besser dann evaluieren. Also es bleibt nicht ganz wenn man die Pathologie berücksichtigt, die Krankheitslehre, wie es eigentlich wünschenswert wäre, muss man sagen, so dass es tatsächlich eigentlich mehr im privaten oder auch natürlich auch im Selbstzahlungsbereich sich befindet, wenn man auch vor allen Dingen in diese Bildgebung geht. Aber da habe ich auch noch mal ein Wort zu sagen. Wir gehen ja nicht her und machen bei jedem Menschen eine Computertomographie. Ja, das wäre auch gar nicht zu rechtfertigen. Ja. Sondern hier haben wir auch, um das auch noch mal klar zu sagen, evidenzbasiert auch Algorithmen vorliegen. Also Flussschemata quasi, nicht? Wir machen immer eine Risikozertifizierung. Ich hatte eben eingangs schon mal die Risikotoren genannt. Die werden erstmal alle erhoben. Ja, da wird erstmal nicht jetzt Hand angelegt, da wird einfach mal geguckt. Das fängt auch schon an mit Gewichtsmessen. Ganz einfach, kostet eigentlich fast gar kein Geld. Ne? Ein Gewicht, das kann der Mensch zu Hause machen. Zentimeterwand nehmen, seinen Taillenumfang messen. Ja, das kostet eigentlich auch eigentlich gar kein Geld. Ja, hat aber eine hohe prädiktive Information. Und dann so ein paar Laborwerte, auch der Cholesterinstatus ist im Cent-Bereich, also das ist auch alles nicht sehr aufwendig. Also mit diesen einfachen Untersuchungen, die nicht so aufwendig sind, können wir dann die Risikofaktoren identifizieren. Die binden wir ein in einen Score. Da gibt es in den USA Framingham Score. Wir haben hier den, in Deutschland haben wir gerne den ProCamp Score. Es gibt aber auch noch einen europäischen Score, den European Heart Score. Also in Scores, um das mit einfach zu sagen, da gehen alle bekannten, bewiesenen Risikofaktoren rein. Und durch komplexe Formeln, die man statistisch ermittelt hat, durch Risikostudien, kann man dann ermitteln, wie prädiktiv dann bei demjenigen die Lage ist für einen Herzinfarkt in den nächsten 10 Jahren. Und dann wird so eine Art Triagierung gemacht. Ja? Also ist er im niedrigen, mittleren oder hohen Risikobereich. Ja. Und da ist Leitlinie auf sowohl USA als auch Europa ganz gut festgeschrieben, dass das mittlere, das intermediäre Risikofeld, ja, ist die Indikation für weitergehende Untersuchungen. Und da macht es dann auch tatsächlich belegterweise Sinn, prädiktiv und prognostisch auch dann letztendlich, dass man zum Beispiel auch in so aufwendige Untersuchungen hineingeht, wie die eben erwähnte Herzcomputertomographie. Ja. Und da können wir zum Beispiel den Kalkgehalt dann auch messen. Und der sagt uns dann natürlich sehr, sehr bedeutsam aus, wie hoch das Risiko da ist. Gell? Und dann gibt es auch natürlich Maßnahmen im medikamentösen und im Lifestyle-Bereich. Beides muss dann aufgestellt werden. Und da, um Ihre ursprüngliche Frage zu antworten, da sind wir natürlich im Bereich tatsächlich des privaten und des selbstzahlenden Bereiches. Aber da darf ich auch nochmal sagen, nochmal grundsätzlich sagen, es wird ja oft immer so ein bisschen so auch manchmal so etwas sozialkritisch gesehen. Wir sind natürlich im Feld der Eigenverantwortung. Ja? Und ich sage immer so schön, Menschen wissen ja auch, ob sie 3 oder 4 Mal in Urlaub fahren müssen. Menschen wissen auch, ob sie einen VW oder Mercedes fahren. Also kurzum, sind in ihren Konsumgewohnheiten ja auch, ja, je nach Möglichkeiten und nach Wünschen, selbstbestimmend, ja, und sich selbst verantwortend. Und für mich ist immer so ein bisschen eine Groteske, wenn man dann solche Umfragen mal anguckt, ja, Bevölkerungsumfragen, was ist das Wichtigste im Leben, ja, wird immer wieder mal gemacht. Und es kommt unisono da immer heraus, die Gesundheit. Lange vor menschlichen Beziehungen, Liebe, Freundschaften, Wohlstand, ja, und anderen Dingen kommt immer an erster Stelle die Gesundheit. Mhm. Und dann ist so ein bisschen erstaunlich, dass dafür die Eigenverantwortung dann oft nicht aufgenommen wird. Ich will jetzt aber nicht die Menschen erstellen, dass sie da nicht ausreichend sensibel genug sind. Es ist auch, das hatten wir eben ja anfangs diskutiert, auch ein bisschen ein Problem der Aufklärung. Die Menschen wissen das nicht. Die wissen nicht, dass der Herzinfarkt wie aus heiterem Himmel kommt. Die Menschen denken aufgeklärt und nicht richtig im Bilde, denken, na ja, ich muss ja erst zum Arzt gehen, wenn irgendwo der Schuh drückt, wenn irgendwo was wehtut. Ja. Mhm. Und das ist halt falsch, wie ich eben sagte. Ja.
Warum werden diese Dinge denn nicht von den Krankenkassen bezahlt? Also es hat ja um viele Leistungen auch sehr lange, lange Jahre Diskussionen gegeben. Sie haben ja eben die Dickdarmuntersuchung erwähnt, aber auch den IFOP-Test hat ja ewig gedauert, bis der dann den Sprung in die Kassenmedizin geschafft hatte. Aber wenn das denn alles so evidenzbasiert ist, warum ist es dann nicht, zumindest mit Vorgabe von festen Algorithmen, wann man was machen darf, warum kommt das dann nicht in die Kassenmedizin?
Ja, gibt es natürlich auch mehrere Gründe, die sind natürlich wirtschaftlicher Natur. Da haben wir ja schon mal den Begriff eben erwähnt, Number Needed to Screen. Also Sie müssen ja dann immer bedenken, wenn Sie Kostenträger sind, dass Sie eine ganze Reihe an Menschen untersuchen müssen, die eigentlich von der Untersuchung, wenn man mal dann ganz konkret mal das betrachtet, nichts haben. Ja, meistens ist der größte Teil, weil da kommt nichts raus. Ja. Und es ist im Grunde nur für denjenigen, sag mal, dann von großer Bedeutung, wenn man gerade die Koloskopie, die wir gerade erwähnt haben, wir haben dann jetzt da einen Polypen, den wir als Vorstufe eines Karzinoms betrachten, dann wird man hier interventionell tätig halt, ja. Das ist das eine, also einen höheren Kostenapparat haben, der in der Mehrheit der Fälle eigentlich ja, sag mal, sich nicht unmittelbar auszahlt in einer Therapierelevanz. Ja, und das andere ist natürlich auch die absoluten Kosten. Ich meine, ich habe ja eben auch schon mal kostenaufwendige Untersuchungsmethoden erwähnt. Das sind natürlich hohe Kosten, die natürlich dann auch ein Versicherungsträger möglicherweise auch wirtschaftlich nicht darstellen kann in der Aufwägung seiner Bilanzen. Und dann muss man auch nochmal kritisch etwas anmerken. Das will ich einfach auch mal etwas provokativ sagen. Es ist ja auch so, dass schwere Erkrankungen oft auch dann tödlich sind. Ich hatte es ja eben auch angesprochen. Beim Herzinfarkt immer noch 50%, die tödlich enden. Und jetzt mal rein ökonomisch, wo wir jetzt bei der wirtschaftlichen Betrachtungsweise angekommen sind, ist es ja für einen Versicherungsträger durchaus eine ideale Situation, wenn jemand aus dem Berufsleben heraus oder im Berufsleben stehend quasi, bis an Alter meinetwegen, ist es ja oft schon, dass es auch passiert, quasi von heute auf morgen verstirbt. Und dann hat er bis zu diesem Zeitpunkt seine Prämie bezahlt und hat dann aber keine Folgelasten mehr verursacht. Das ist im Grunde ökonomisch gesehen der Idealfall für einen Versicherer.
Das heißt, also wäre fast schon wieder beim sozialverträglichen Frühableben.
Ja, das ist genau der Begriff, sozialverträglich. Das ist der Begriff, den man da erwähnen muss. Wir sind natürlich hier in einem hochsozialethischen Feld. Ja. Und ich will auch gar keine Vorwürfe machen. Ich meine, wir sind alle, die wir unternehmerisch tätig sind, müssen auch irgendwo leben können und müssen das abwägen. Aber der Kunde, ja, muss auch natürlich wissen, was er bekommt. Und er muss sich auch die Versicherungspolicen genau anschauen. Er kann nicht davon ausgehen, dass die Versicherung so eine komplett, ja, Versorgung garantiert, die ihm nur dadurch, dass er Versicherungsprämien bezahlt, ihn bis zu einem hohen Lebenserwartung führen wird. Ja. Also ich sage, im Grunde ist es so, dass letztendlich, und wir haben ja auch etwas kritisch betrachtet, eine Versorgungsmedizin, bei denen viele Akteure von der Krankheit leben. Es betrifft die Pharmaindustrie, die medizintechnische Industrie, betrifft aber auch uns Ärzte. Wir leben ja auch von den Kranken, also zumindest im konventionellen Sinne. Ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen freigespült mit einem eigenen Konzept, mit dem European Prevention Center, wo ich tatsächlich vermeintlich Gesunde hier sehe. Das ist was Besonderes, aber das ist halt auch noch in der absoluten Minderzahl so ein Zentrum. Das gibt es nicht viel bislang. Also kurzum, wir haben so eine lobbyistische Struktur, wo man an Krankheit verdient und nicht an Gesundheit. Und daher ist im Grunde, wenn man die Ziel des Gesundheit hat, eigentlich bleibt übrig nur das Individuum selbst. Wir reden also derjenige Betreffende selbst. Der hat eigentlich als einziger ein wirkliches Interesse an seiner Gesundheit, vielleicht mit den Angehörigen zusammen. Seit neuestem darf ich auch noch anmerken, in dem Feld stelle ich mich auch auf mit interessanten Konzepten, das ist das BGM. BGM steht für betriebliches Gesundheitsmanagement. Auch hier gibt es ein Interessen entgegen dem anderen lobbyistischen System, wo ein Arbeitgeber Interesse hat an der Gesundheit des Arbeitnehmers, weil das ja für die Produktivität auch wichtig ist. Also das beschränkt sich im Grunde auf diese genannten Personengruppen, die eigentlich nur wirklich ein Interesse haben, ja, an der tatsächlichen Gesundheit im engeren Sinne. Und deswegen ist da so eine hohe Verantwortung notwendig. Ich rede hier von Eigenverantwortung. Und wir brauchen auch hier, wir haben medizinisch jetzt so ein paar Dinge erwähnt, die den Paradigmenwechsel, der eigentlich notwendig wäre, kenntlich gemacht haben. So ist es auch, sag mal, in einem sozialpolitischen Sinne eigentlich, müsste es ein Paradigmenwechsel sein, weg von der passiven Versorgungsmedizin, in der wir im Moment noch leben. Die Menschen haben sich ja daran gewöhnt, dass sie alles bezahlt bekommen, wenn sie medizinisch etwas in Anspruch nehmen. Das ist seit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung ist das so, bei uns auch Deutschen besonders, gar nicht mal im Ausland. Ich habe auch viele Ausländer, da ist es ganz, ganz anders. Ja, USA ist schon ganz anders. Ja, aber wir Deutschen haben da ein passives Versorgungsdenken und das müsste rübergehen in ein aktives, eigenverantwortliches Denken halt, ja. Und das Prävention hat tatsächlich, und deswegen reden wir auch von individualisierter oder personalisierter Medizin im Zusammenhang mit Präventionsmedizin. Das ist nichts von der Stange, das ist nicht eine Versorgung, sondern wir müssen mit dem Betreffenden, der an seiner Gesundheit interessiert ist, eine Allianz eingehen als Präventivärztin und müssen den abholen und ihm helfen, seine eigenen Ressourcen, ja, das ist nicht nur finanziell zu verstehen, sondern auch von seiner Lebensstil, ja, Einstellung und Umsetzung, das ist auch eine große Herausforderung, zu unterstützen und einen ganz anderen Zusammenhang als sozusagen die konventionelle Medizin.
Von Risikostratifizierung haben Sie ja eben gesprochen, ja, in dieser individualisierten Präventivmedizin.
Genau.
Manchmal wird aber trotzdem ja auch die These aufgestellt, dass bei Privatpatienten gerne ein bisschen mehr gemacht wird als vielleicht nötig. Also da wird dann von Überversorgung, von Überdiagnostik gesprochen. Müssen Kassenpatienten, die vielleicht jetzt sagen, ich komme bewusst zu dem Präventivmediziner, weil ich meiner individuellen Eigenverantwortung bewusst bin, müssen die sich vor Überdiagnostik fürchten?
Ja, das kommt sicherlich auch vor halt. Also das auch in dem Bereich der IG-Leistung, nicht? Also diese individuellen Gesundheitsleistungen, die ja überall auch angeboten werden. Ich will die nicht komplett verteufeln, da gibt es durchaus sinnvolle, nicht? Entscheidend ist es auch hier, da hatten wir ja am Anfang drüber gesprochen, über diese, also das nennt man übrigens auch Bayesches Theorem, nicht? Also den Zusammenhang von Inzidenz der Erkrankung und Güte der Methode. Ja. Das muss man natürlich gut abwägen. Aber hier sind wir auch bei der Eigenverantwortung. Hier muss im Grunde derjenige, der sich eben hier für seine Gesundheit interessiert, der muss sich auch sachkundig machen. Und meine Empfehlung ist dabei, dass man sich an Fachgesellschaften auch wendet, vor allen Dingen auch an Leitlinien, auf die ich mich auch berufe. Also ich spreche von der evidenzbasierten Medizin. Da kann man das alles nachlesen, die sind meistens kostenfrei, auch kann man die herunterladen und sich anschauen. Da ist man dann schon ein bisschen darauf angewiesen, dass man da dann die richtige Wahl trifft. Und Sie haben recht, das gibt es natürlich, also ein Auswuchs, den ich natürlich auch kritisiere. Unsinnige Untersuchungen sind natürlich abzulehnen. Dazu kann es hier und da auch mal kommen. Und das sollte man natürlich nicht machen. Also man sollte zumindest als Patient, aufgeklärter Patient, mit dem Arzt, der ist auch verpflichtet dazu, der Arzt, der muss das also auch erklären. Und muss man auch nachfragen aktiv nochmal, was der Test dann soll. Und wenn Sie meinen Worten jetzt gelauscht haben, dann sollte der gut aufgeklärte Patient durchaus diese Dinge auch thematisieren. Nicht? Also wie häufig kommt die Krankheit überhaupt vor? Ist es überhaupt sinnvoll? Wie ist da die Sensitivität und Spezifität der Untersuchung? Also die diagnostische Genauigkeit auch der Methode? Also diese Fragen darf der Arzt ruhig zu hören bekommen. Die muss er auch beantworten, wenn er das anbietet. Also da muss auch kritisch mit umgegangen werden. Es gibt im Übrigen auch diesen Eagle-Monitor. Ja. Wenn jetzt also ein Kassenpatient sich dann erkundigen will und ein bisschen umtun will, ich weiß, das ist eine Herausforderung, nicht ganz leicht von Laien unter Umständen, aber den kann man an sich im Internet finden, Eagle-Monitor, und kann da sich ein bisschen auch drüber sachkundig machen. Aber in jedem Fall ist es sinnvoll, im Vorfeld sich zu erkundigen, auch bei Ärzten des Vertrauens, und wenn man auch einen Hausarzt hat des Vertrauens, mit dem das auch im Vorfeld bespricht, bevor man dann irgendwo solche Leistungen in Anspruch nimmt.
Da haben Sie ja auch eine hohe ethische Verantwortung, die Ärztinnen und Ärzte, nicht? Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Bias. Also wenn ich da jetzt hingehe, ich bin jetzt seit vielen Jahren bei der Ärztezeitung, das eine oder andere habe ich natürlich auch medizinisch wahrgenommen, auch wenn ich selber kein Arzt bin. Aber so ein bisschen aufgeklärt bin ich sowieso schon. Ich habe vielleicht auch einen guten Hausarzt, der jetzt nicht auf Teufel komm raus igelt. Aber wenn jetzt jemand vielleicht nicht so vorgebildet ist und auch keinen so einen richtig guten Vertrauensarzt oder Ärztin hat, da kann der ja auch schon mal an den Falschen geraten, oder?
Ja, muss ich halt auch zur Wahl des Arztes halt auch ein bisschen sachkundig machen. Wir haben übrigens ja auch jetzt demnächst eine Fortbildung, TSP-Fortbildung beim Tag der Privatmedizin, die ich auch gestalte und verantworte, ist durchaus aufwendig mit 3 mehrstündigen Veranstaltungsterminen. Das ist also ein Tätigkeitsschwerpunkt, dafür steht TSB. Die Leute können das dann auch als Gütesiegel auch dann nutzen. Ich war auch, mehrere Jahre war ich Leiter eines Masterstudiengangs an der DIU, Dresden International University, Master of Science in the Science of Preventive Medicine. Auch in der GSAM, wo ich auch im Vorstand tätig bin, das ist die German Society of Anti-Aging Medicine, haben wir zum Beispiel auch so ein Register, da kann man auch reingucken. Also es gibt schon Möglichkeiten, wenn man so ein bisschen, Leute sind ja so wegen allen Themen heute sofort im Internet, in Googlen halt, so sollte man auch da natürlich sich sachkundig machen. Und ich setze mich halt aktiv selbst auch dafür ein, nicht nur auf mich selbst bezogen, sondern halt eben auch in der Fortbildung anderer Ärzte, und unterstütze das natürlich, dass viele Ärzte sich hier fortbilden und dann auch die Qualifizierung haben, vernünftig und vor allen Dingen evidenzbasiert solche Leistungen auch anzubieten.
Eine Zusatzqualifikation brauchen tue ich nicht als Kardiologe, um solche Leistungen zu erbringen, oder? Da geht es dann eher um das, ja, also schon um das Erlernen der Kompetenz, um dann da die richtigen Patienten dann eben rauszufischen, die das auch benötigen. Aber ein bisschen auch um Marketing, nicht? Schärfen des Praxisprofils durch so einen Tätigkeitsschwerpunkt. Was würden Sie da als wichtiger erachten?
Ja, natürlich, erst einmal das Fachliche natürlich. Ja. Ich habe eben noch vergessen, eine Sache ist mir auch noch wichtig. Ich war ja lange Executive Board in der EACP, European Association for Preventive Cardiology. Das ist eine Association der European Society of Cardiology. Damals wurde auch so Akkreditierung, jetzt auch seit kurzem, da war ich auch mit beteiligt, an der Zusammenstellung dieser Akkreditierungsmaßnahmen. Da werden also europäische Ärzte akkreditiert für Preventive Cardiology. Ja. Also auch das wollte ich noch erwähnen. Also es gibt mehrere solche Akkreditierungen. Aber Sie haben recht, natürlich kann ein Internist und Kardiologe Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Das ist ja auch in den für ihn verbindlichen Leitlinien. Ich hatte eben die ESC, das sind für mich eigentlich immer so die ersten die Leitlinien, die ich auch immer greife. Das sind von der European Society of Cardiology. Wir haben natürlich auch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, gibt es auch, wobei die auch sehr viel, sagen wir mal, zitiert, die europäischen Leitlinien. Und da müssen Sie immer bedenken, da sind ja dann immer wirklich auch richtig klare, evidente Standpunkte vertreten, die auf riesigen Studien beruhen. Und da hat man, wenn man die Gewähr dann bekommt, auch als Patient, dass ein Arzt sich an Leitlinien orientiert, hier hat er eine gewisse Gewähr, dass hier vernünftig Medizin gemacht wird. Dass das auch, wie Sie eben angedeutet haben, einen Marketingaspekt mit sich bringt, ist ja nicht verwerflich und darf ein Arzt auch. Und ich finde das auch richtig, wenn ein Arzt sich wirklich gut fortgebildet hat, dann auch die Kompetenz noch besonders unterstrichen hat, auch durch die Auszeichnung der verschiedenen Möglichkeiten, die ich eben erwähnt habe, dann soll das auch ruhig einen Marketingaspekt für ihn persönlich darstellen. Dann, das scheint ja dann auch zu, dieser Kollege, den interessiert es ja auch dann. Ich meine, er kann sich ja in vielen Gebieten auch weiter fortbilden, aber wenn er sich wirklich für Präventivmedizin interessiert, was ich also mit großem Freude auch tue, ja, dann ist das ja auch ein Aushängeschild, klar.
Und ist das dann auch was für Hausärzte? Also ich kenne auch durchaus Hausärzte oder Hausärztinnen, ja, auch, die mit so Instrumenten, ja, wie dem Procomscore oder so auch arbeiten. Das sind ja auch nicht alle, sind ja auch manche Leistungen, vielleicht sagen Sie da jetzt noch ein, zwei, die gar nicht diagnostisch so aufwendig sind wie jetzt die Computertomographie. Ne? Ich kann man ja auch eine Hausarztpraxis machen, oder?
Ja, da möchte ich absolut bejahen, absolut. Natürlich kann, eigentlich kommt ja im Grunde, ich habe so ein Lehrbuch geschrieben, das nennt sich Check-up-Medizin, Prävention von Krankheiten, evidenzbasierte Empfehlungen für die Praxis, im Thieme Verlag erschienen. Das spannt ein bisschen Bogen über die gesamte Medizin, nicht nur Kardiologie. Da habe ich 45 Co-Autoren mit reingenommen. Das ist ein bisschen stolz drauf. Das ist ein bisschen ein Lehrbuch geworden, auch für in der präventivmedizinischen Szene. Und das erste Kapitel, deswegen erwähne ich das Buch gerade, das erste Kapitel, das ich reingenommen habe, ist ein Hausarztkapitel. Weil mir natürlich klar ist, dass im Grunde lange bevor jetzt die wissenschaftliche Präventionsmedizin, die ich ja auch mehr jetzt hier auch vertrete, etabliert hat, waren die Hausärzte schon immer diejenigen, die die Präventionsmedizin bereits gemacht hatten. Ja. Und natürlich sind die auch weiter gefordert. Ich möchte vielleicht dazu aber nochmal einen wichtigen Punkt sagen. Mir ist daran gelegen, im Sinne des Patienten, dass wir interdisziplinär arbeiten. Also ein Hausarzt, Sie haben eben den Procomscore erwähnt, super, ganz hervorragend, machen leider die wenigsten, leider auch die wenigsten Kardiologen, muss ich leider auch sagen, weil das schon bereits zur Zeit so aufwendig ist, aber das muss gemacht werden. An die Basis eines regelmäßigen Check-ups muss eine Skorierung sein aller Risikotonnen, die wir bewiesenerweise vorliegen haben. Das kann der Hausarzt auch machen. Das ist gar nichts. Im Grunde kann das der Patient selbst machen. Sie gehen da auf die Asthma-Stiftung da kommt der Score nämlich her aus der Uniklinik Münster. Und da können Sie also auch online die paar Werte eintragen, dann kriegen Sie das errechnet. Ja. Also das ist also wirklich eigentlich gar nicht so aufwendig. Das sollten die Hausärzte natürlich auch tun. Und dann habe ich ihm ja anfangs schon mal gesagt, da haben wir diese Triagierung, eine Triage, präventivmedizinisch. Und dann hatte ich ja gesagt, und das ist, wie gesagt, auch ein Ausdruck der Leitlinien, also intermediär etwas Risiko haben, dann wäre jetzt günstig, eine weitergehende, sagen wir mal, Früherkennung zu betreiben. Zum Beispiel jetzt auch Computertomographie, und dann wäre da eine Überweisung zu einem Check-up-Zentrum dann vielleicht sinnvoll, nicht? Und dann zu einer weiteren Erkennung der Probleme und auch Behandlung. Der Patient soll natürlich dann wieder zum Hausarzt zurück, auch mit den Auflagen, aber dann ist diese höhere Früherkennungsmöglichkeit eines professionellen Check-up-Zentrums auch dann da eingebunden. Das wäre eigentlich der Idealzustand. Die Realität ist leider nicht so. Das muss ich Ihnen auch sagen. Es gibt sehr wenig Zusammenarbeit. Das muss ich Ihnen leider sagen. Das hat also auch mehr pragmatische Gründe. Nicht, ich unterstelle hier nichts Böses, ja. Wir sind in der Privatmedizin hier und da schwingen immer so ein bisschen Ängste mit. Das ist sicherlich so, dass halt man Patienten verlieren könnte, nicht, indem man sie zu Fachärzten und zu Experten schickt. Und dem muss aber nicht so sein, ja. Und ich bedauere das sehr, dass hier nicht mehr interdisziplinär zusammengearbeitet wird.
Ist das nicht auch ein bisschen das Problem, dass gerade die Hausärzte, dass in manchen Gegenden gibt es immer weniger Praxen, aber die, Sie haben ja selber gesagt, die chronischen Krankheiten nehmen zu. Das heißt, die Krankheitslast, und man muss als Arzt oder Ärztin, kümmere ich mich ja doch zuerst um diejenigen, die jetzt leiden. Natürlich habe ich auch die Verantwortung für die anderen, die noch nicht leiden, um das vielleicht zu verhindern. Aber wenn es in dem Moment, wo es brennt, dann muss ich ja erstmal löschen. Und wenn ich aber so viel löschen muss, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe für die präventive Medizin, lässt sich das im Moment überhaupt organisieren?
Ja, jetzt sind sie natürlich jetzt im sozialpolitischen Umfeld. Ja. Das ist sicherlich zum Teil eine auch kritisch zu sehende Situation, die wir haben. Ja. Neben der Tatsache, dass die Präventionsmedizin jetzt rein fachlich, wie eben jetzt auch ausführlich dargestellt, sich noch viel zu wenig etabliert hat, was auch an Reimbursement-Problemen natürlich auch liegt. Aber Sie haben natürlich recht. Und ethisch gesehen muss natürlich erstmal natürlich der Akutkranke versorgt werden. Nicht? Das ist keine Frage. Also hier müsste natürlich mehr umgedacht werden, wie das zum Beispiel ganz hervorragend, das hatte ich eben auch mal kurz erwähnt, wo wir uns wirklich auch aufstellen mit unserem Zentrum, das im BGM-Bereich, ja, im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da sind ja auch alles vermeintlich Gesunde, die hier mit Unternehmen arbeiten. Die werden alle aufwendig untersucht, durchuntersucht und auch beraten. Da findet das ja auch statt. Das sind also neue Lebenswelten. Das sind so Zukunftsszenarien, an denen wir interessiert sind. Da arbeite ich auch in Fachgesellschaft, nicht nur Fachgesellschaft, sondern auch in speziellen Fachgremien auch mit, um das mehr und mehr umzusetzen, auch sozialpolitisch, ja. Und dass man hier eine Änderung herbeibringt. Mal ganz extrem gesagt, ja, da bin ich jetzt ein bisschen in einem utopischen Bereich, aber ich erwähne es trotzdem mal, damit man auch zum Nachdenken ein bisschen mal stimuliert wird, waren die Chinesen eigentlich nicht falsch aufgestellt. Da war das genau umgekehrt. Das heißt, der chinesische Arzt, also die frühere chinesische Medizin, heute ist das glaube ich auch nicht mehr so, aber die ursprüngliche alte chinesische Medizin war so, da wurde ein Arzt vergütet nach der Anzahl Gesundgebliebener. Was ja theoretisch, ich hab mal vor kurzem so ein Interview gegeben, so ein Zukunftsinterview, da habe ich das mal so ein bisschen visioniert quasi. Das ist jetzt wirklich ein bisschen eine Utopie, aber ich finde es nicht interessant, dass man zum Anregen mal darüber ein bisschen stimuliert wird, was ja prinzipiell möglich wäre. Ja, wir haben ja jedes Jahr haben wir ja ausführlich, ich schaue mir das immer auch an, vom Bundesamt für Statistik haben wir statistische Daten zur Krankheitslast. Ja, also wir können jedes Jahr am Ende wird das durchgearbeitet. Die Statis, können Sie das einsehen, jeder können Sie frei, haben den Zugang zu den Daten. Da sehen Sie, wie viele Menschen auch regionenbezogen an Herzinfarkt gestorben sind zum Beispiel. Ja, oder auch in anderen Erkrankungen. Ja. Das heißt, man könnte im Grunde wunderbar in so einem KV-Bezirk XY feststellen, aha, hier ist plötzlich die Inzidenz von Infarkten, ja, von was weiß ich, 1000 plötzlich auf 500 gefallen. Ja, weil da nämlich ein Kardiologe zuständig ist, der aktiv Vorsorgemedizin betreibt. Also indem er, machen wir mit der Herzstiftung ja auch, wir haben jetzt wieder auch im November die Fortbildung der Deutschen Herzstiftung, wo ich auch im wissenschaftlichen Beirat mitarbeite, da machen wir ja die Aufklärung der Bevölkerung. Ja, also durch aktive Aufklärung, durch Vorträge, durch Aufklärungskampagnen, durch auch, dass man auch, wir nennen das übrigens auch opportunistische Prävention. Bei jedem Patienten, den man in der Praxis sieht, egal was der hat, wird wenigstens 2-3 Minuten kurz was zur Prävention gesagt. Und sei es nur, dass man ihm, das gibt's Belege für auch, die Raucherentwöhnung zum Beispiel, ja, es ist hocheffektiv, wenn man nur, und das kostet wenige Sekunden, als Arzt einem Patienten einfach nicht müde werdend immer wieder sagt, er solle das Rauchen einstellen. Ja. Das wird nicht gemacht, weil das ist so eine Art Mésalliance, vergebliche Mühe, auch die Ärzte sind das müde. Aber wenn man, nur als ein Beispiel, so das betrifft natürlich auch den gesamten Lebensstil, also wenn man kurzum in der ärztlichen Tätigkeit die Prävention mehr einbaut und dann sozusagen dann zu mehr Gesundheit beitragen würde und geringere Mobilitätslast, wir nennen das auch Mobilitätskompression, wäre dann die Vergütung höher. Also das war jetzt eine kleine utopische Anregung, ja, die wir nicht morgen umsetzen werden und die Politik wird da auch nicht drauf reagieren, aber das wäre zumindest so eine visionäre Idee, die man da auch mal haben könnte, die wirklich im alten China gelebt wurde.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Also wir hätten uns heute noch unterhalten können darüber, wie man so einen Schwerpunkt Präventivmedizin in der Praxis aufbaut. Ja. Wir hätten uns weiter unterhalten können über die Grenzen mit der Compliance der Patienten. Das haben Sie eben ganz kurz angedeutet. Und die Chance für die sprechende Medizin, die ja darin dann auch liegt eigentlich, weil man darüber vielleicht als Ärztin oder als Arzt dann auch einen Patienten oder eine Patientin tatsächlich erreichen kann. Das hätten wir alles besprechen können. Das können wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Gerne. Ich muss sagen, nach diesem Gespräch wäre die Lust nicht gering, es tatsächlich mal zu versuchen.
Freut mich zu hören.
Aber ich denke, wir sollten dann jetzt zum Ende kommen. Vielen Dank auf jeden Fall für das spannende Gespräch. Ja, man kann Ihnen ja nun wirklich nur für die Arbeit viel Erfolg wünschen, denn das ist ja wirklich etwas, wenn man tatsächlich es schafft, die Krankheitslast etwas zu reduzieren, umso besser für die Lebenserwartung, für die Morbidität der Patientinnen und Patienten. Also da sind dicke Bretter zu bohren und darüber dann auch nicht die wirklich morbiden Patienten zu vergessen, dass die nicht hinten runterfallen, die Vulnerablen. Das ist wirklich eine dicke Aufgabe. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Herr Görloff, auch ebenfalls. Wiederhören.
Wiederhören und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.